Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein Name ist Dominik Böcker und heute wieder an meiner Seite meine wunderbare Kollegin Nina. Hallo Nina.
Hallo Dominik.
Nina, heute hatten wir ja mit Professor Dr. Mujib Latif, einen Experten für Klimaforschung, Professor an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg zu Gast. Ein ganz, ganz langer Titel, beziehungsweise viele lange Titel. Aber heute ging es um das Thema Klima. Wie fandest du denn das Gespräch?
Ja, ich fand es wieder mal toll, dass wir so einen ausgewiesenen Experten zu Gast hatten. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Er war ja auch ganz lange am Max-Planck-Institut für Meteorologie hier in Hamburg. Und es ist wie immer begeisternd, wenn Experten mit so viel Herzblut, mit so viel Wissen über ihr Thema sprechen. Also ich habe wieder sehr viel gelernt, zum Beispiel, dass Deutschland ja seit 1990 schon 40% CO2 eingespart hat. Das ist ja so eine gute Nachricht, die ja doch dann in unserem Medienalltag immer wieder untergeht und man das Gefühl hat, das wird nichts mit den Erneuerbaren. Aber was ich auch wieder sehr spannend war zu sehen, wie viele Anknüpfungspunkte es auch zu unseren bisherigen Gesprächspartnern immer wieder gibt und wie sehr einfach ja der Blick über den Tellerrand hier in Hamburg gelebt wird.
Ja, und das ist ja auch eine Kernbotschaft, die er auch gesagt hat, alleine geht's nicht. Also es ist interdisziplinär, dass wir dieses Problem des Klimawandels halt angehen und lösen müssen. Aber ich fand schön, dass es im Endeffekt ein positives Gespräch war und nicht gesagt wird, was alles schlecht ist, sondern was man alles Gutes machen kann, was auch bisher schon passiert ist. Dementsprechend freut euch auf das Gespräch mit Professor Dr. Mujib Latif und jetzt geht's los. Lieber Herr Latif, bevor wir gleich tief in unser heutiges Thema im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen werden, können Sie unseren Zuhörerinnen einmal verraten, wer sind Sie und was haben Sie mit unserem Klima zu tun?
Mein Name ist Mujib Latif. Ich bin Professor an der Universität Kiel, beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Klimaforschung und bin auch Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Das ist die Norddeutsche Wissenschaftsakademie, aber hat ihren Sitz in Hamburg. Deswegen der Name in Hamburg.
Herr Latif, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Klima und beobachten als renommierter Klimaforscher seit Jahrzehnten die Entwicklung des globalen Klimas. Welche aktuellen Trends bereiten Ihnen denn derzeit die größten Sorgen?
Ja, mir persönlich Sorgen bereitet, dass wir, wenn man zumindest global betrachtet, viel zu wenig gegen den Klimawandel tun. Wir sehen ja, dass trotz der Weltklimakonferenzen, dieses Jahr wird die 30. Weltklimakonferenz stattfinden, der Ausstoß sogenannter Treibhausgase, die ja dafür verantwortlich sind, dass auf der Erde wärmer wird und dass sich dann auch Wetterphänomene verändern, immer weiter ansteigt. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir bräuchten. Das heißt, im Prinzip, wenn man es mal so ausdrücken will, sind wir immer noch Geisterfahrer, ja, und haben noch nicht mal angefangen, auf die Bremse zu treten.
Was meinen Sie mit Geisterfahrer genau?
Ja, ich will das mal kurz erklären, worin eigentlich das Klimaproblem besteht. Wir stoßen ja jede Menge Gase aus, insbesondere durch unsere Art der Energiegewinnung. Die basiert global immer noch auf der Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also Kohle, Erdöl und Erdgas. Und dabei entsteht eben ein Gas, das nennt man Kohlendioxid oder in der chemischen Formel CO2. Und dieses CO2 hat eben die Eigenschaft, und das ist seit weit über 150 Jahren, dass es die Erde aufheizt. Und es ist extrem langlebig, es verweilt in der Atmosphäre für Jahrhunderte, zum Teil für Jahrtausende. Das heißt also, es verteilt sich um den Erdball und deswegen ist es überall wirksam, egal wo es ausgestoßen wird. Und das ist eine völlig neue Herausforderung für die Menschheit, dass alle gemeinsam handeln müssen, weil der Ort des Ausstoßes von CO2 ist völlig irrelevant. Das sieht man auch daran, dass sich die Arktis so stark erwärmt, wo daher so gut wie niemand CO2 ausstößt. Ja. Und Das heißt also, dass nur ein Parameter am Ende zählt, der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen und insbesondere von CO2. Und solange der immer noch steigt, gehen wir in die falsche Richtung. Also sind wir immer noch Geisterfahrer.
Sie haben sich schon intensiv mit den Wechselwirkungen zwischen Ozean und Klima beschäftigt in den letzten Jahren. Welche Rolle spielen die Ozeane bei der Regulierung des Klimas und wie beeinflussen sie die aktuellen Klimaveränderungen genau?
Ja, die Ozeane eine ganz bedeutende Rolle auch beim Klimawandel. Der Klimawandel, das ist ja die globale Erwärmung. Und in der Tat haben wir die Ozeane im Moment jedenfalls noch als Partner in dem Sinne, dass sie tatsächlich über 90% der Wärme aufnehmen, durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre im System zurückgehalten werden. Über 90%. Das heißt also, unsere Erdoberfläche, da wo wir leben, die wird schon sehr viel wärmer, wenn es nicht die Ozeane geben. Das heißt, die Ozeane dämpfen tatsächlich die globale Erwärmung bei uns. Und andererseits nehmen die Ozeane auch ungefähr ein Viertel des CO2s auf, das wir in die Atmosphäre entlassen. Und auch dadurch haben wir die Ozeane als Partner. Nun haben aber sowohl die Meereserwärmung als auch die Aufnahme von CO2 durch die Weltmeere negative Folgen für die Ozeane. Wenn es zu warm wird, dann gibt es zum Beispiel weniger Sauerstoff in den Weltmeeren. Pflanzen, Tiere leiden, insbesondere die Korallen leiden. Wenn es zu warm wird, es kommt immer häufiger zur Korallenbleiche. Das heißt also, dass die Korallen fast so zu Wüstengebieten werden, weil sie müssen dann, wenn es zu warm wird, die Algen abstoßen, mit denen sie in einer Zweckgemeinschaft leben. Und diese Algen, die produzieren leider Giftstoffe, wenn es zu warm wird. Und dann bleibt den armen Korallen nichts anderes übrig, als die Algen abzustoßen. Damit verlieren sie auch ihre Farbe. Das Kalkskelett kommt zum Vorschein. Und deswegen Korallenbleiche. Und dann sind auch die ganzen Arten verschwunden.
Das habe ich in Australien gesehen, beim Great Barrier Reef.
Ja, genau.
Also Bilder von früher und wie es jetzt aussieht, das ist ja wirklich erschreckend.
Das sehen wir immer häufiger. Das ist unter anderem eine Folge der Meereserwärmung. Aber dann kommt noch die Meeresversauerung hinzu. Denn wir haben mal in der Schule gelernt, was das heißt, wenn sich CO2 im Wasser löst, also H2O, Wasser, und CO2 gibt H2CO3, Kohlensäure. Ja, das heißt also, die Weltmeere werden auch immer saurer. Und das wird natürlich die Lebewesen im Meer auch nicht witzig. Ja? Und auch hier wird die Korallen ganz besonders betroffen. Alle Lebewesen, die Kalkstrukturen aufbauen müssen, die können das immer schlechter, je saurer das Wasser wird. Und irgendwann können sie vielleicht gar nicht mehr. Das heißt, da tickt wirklich eine Zeitbombe, die aber in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht bekannt ist.
Gibt es da so ein Point of No Return, dass man sagt, ab dem Zeitpunkt kippt das einmal so um?
Ja, also wir gehen davon aus, dass tatsächlich bei den Korallen jedenfalls wir eine Erwärmung von nicht deutlich über 1,5 Grad haben sollten. Ja. Man weiß natürlich nie so ganz genau, vieles bleibt unsicher, sind ja komplexe Systeme. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, wir sind im Moment auf einem Weg von 3 Grad global, ja, weil, wie gesagt, der Ausstoß von Treibhausgasen steigt immer noch. Wenn sich das tatsächlich realisiert, dann werden nach allem, was wir wissen, die Korallen sterben. Alle Korallen.
Ja, das ist schon, das ist immer schon beängstigend, wenn man das so sieht, diese Bilder, was Dominik eben erwähnt hat, dass es einmal so konkret wird und nicht so was Abstraktes ist, über das man immer diskutiert. Sie hatten eben ja schon gesagt, wir sind nach wie vor als Geisterfahrer unterwegs. Also im Endeffekt sind die Erkenntnisse da, es wird aber nicht entsprechend gehandelt. Was kann denn die Klimaforschung dazu beitragen, um dieses gesellschaftliche Bewusstsein noch stärker zu ändern oder eben dahingehend zu beeinflussen, dass wir doch mal ins Handeln kommen, wie es sein müsste?
Naja, zwei Dinge sind meiner Meinung nach wichtig. Wir müssen versuchen, den Klimawandel und seine Folgen spürbar zu machen. Also im Prinzip weiß ja jeder und jede, worum es geht. Also darum kann es ja nicht mehr gehen, ja? Wenn man von einigen Schwachköpfen absieht. Ne? Was wir nicht schaffen, ist tatsächlich den Klimawandel spürbar zu machen. Und das müssen wir, und das sagen uns Neurowissenschaftler, ich kann noch sonst was erzählen, was in der Zukunft passiert, ja, das interessiert eigentlich unser Gehirn nicht. Unser Gehirn interessiert eigentlich nur das, was jetzt passiert, ja, was im Hier und Jetzt passiert,
was genau. Was man so anfassen und sehen also, und sowas.
Also wie sagt man so schön, nur wenn die Strafe auf dem Fuße folgt, ja, dann sind wir bereit zu handeln. Und genau das passiert nicht, ne? Genau wie Sie sagen, das Thema bleibt irgendwie im Abstrakten hängen, ne? Weil CO2 kann man nicht sehen und kann man auch nicht spüren und in der Tat, unsere fünf Sinne sind nicht geeignet, um zu merken, dass wir heute schon ein Gehalt von CO2 in der Luft haben, den das noch nie gegeben, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben. Ja, in der Tat, seit 3 Millionen Jahren dazu ein hohen CO2 wird nicht mehr gegeben, aber wir spüren es nicht. Ja, der Himmel, wenn wir jetzt mal aus dem Fenster gucken, wunderbar, ja, er färbt sich nicht hässlich bräunlich ein und es riecht auch nicht streng und das ist natürlich Gift für uns irgendwo die Gefahr wahrzunehmen. Ne? Und deswegen müssen wir eben versuchen, und deswegen versuche ich persönlich jedenfalls auch mit Künstlern zusammenzuarbeiten, um doch irgendeine Art und Weise zu finden, um das Thema doch näher an die Menschen heranzubringen. Wir haben jetzt gerade mit dem Miniaturwunderland etwas gemacht. Wir ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich war noch so ein bisschen als Berater dabei, ja, wo Menschen an bestimmten Orten im Kulturwunderland, ja, dann über Augmented Reality, also so eine Art künstliche Intelligenz sehen können, wie ein bestimmter Ort, sagen wir mal Venedig, aussehen könnte, wenn es immer wärmer wird. Ja, dann kann man so ein iPad in die Hand nehmen, ja, und kann sich wählen, wenn man 2 Grad Erwärmung, wenn man 5 Grad Erwärmung, und dann steht man genau vor dem Ort, ja, und dann sieht man, wie sich dieser Ort eben dann verändert. Ne? Und ich glaube, so wird das eher spürbar. Ne? Oder wir haben zum Beispiel im Schauspielhaus hier in Hamburg mal vor Jahren die Weltklimakonferenz aufgeführt. Und um das nochmal deutlich zu machen, auch wo die Konflikte sind, ja, zwischen den Ländern. Also alle Zuschauerinnen und Zuschauer waren auch Delegierte, ja, die saßen nicht nur im Publikum, sondern auch Delegierte. Und am Ende des Tages mussten sie dann für ihr Land ein Votum abgeben, ja, was sind wir denn bereit zu tun, ne? Interessanterweise haben wir im Allgemeinen es nicht geschafft, selbst in diesem Setup, ja, eine Erwärmung zu begrenzen, die man noch irgendwie als ungefährlich bezeichnen würde. Ja? Das heißt, sie haben so identifiziert mit ihrer Rolle, ja, also wenn jemand zum Beispiel USA gewesen ist oder ein Delegierter der USA, ne, oder China, ja, dann haben sie sich damit so stark identifiziert, dass sie nicht bereit waren, obwohl es hätte sie ja nichts gekostet, ne, persönlich. Wir waren nicht bereit, sozusagen mehr zu tun, als was normalerweise ohnehin geschieht. Vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht übermäßig viel. Ne?
Zumindest hatten Sie das genau, was Sie gesagt haben. Das ist ja, glaube ich, für uns Menschen, wenn Ursache und Wirkung so stark entkoppelt sind, wie es jetzt beim Klimawandel ist, das ist ja etwas, was wir nicht wirklich so verarbeiten können. Ne? Das wird natürlich vom Verstand erfasst. Es gibt die Erkenntnis, aber es ist genau, ne, die Strafe folgt nicht auf den Fuß, ist so, wie man es ja nennt. Aber genau diese Situation zu haben, mit der ja auch viele argumentieren, wieso soll ich jetzt hier nicht mehr fliegen und in China oder sonst wo auf der Welt wird nach wie vor, was das Zeug hält, mit Kohle in der Industrie gearbeitet. Wir, ne, sparen uns hier, das ist ja auch mal wieder das Argument, dass wir uns kaputt sparen, was jetzt den CO2-Ausstoß angeht, während woanders munter weitergemacht wird. Sehen Sie da auch jetzt vielleicht gerade Deutschland als Vorbild, dass wir eine Vorreiterrolle einnehmen müssen, gerade weil wir eben vielleicht die Möglichkeit haben, mit den Entwicklungen, Erfindungen, technischen Lösungen, die wir jetzt hier ja eigentlich schon haben, die man aber auch eben implementieren müsste.
Ja, und dann vielleicht ergänzend, wir sind ja immer noch Industrienation sozusagen noch der Welt. Und wenn schon die Industrienation es schaffen würde, quasi auf Erneuerbare umzuswitchen, dann könnten das ja theoretisch vielleicht andere ja auch.
Na, ich würde es noch etwas weiter fassen. Am Ende hängt unser Wohlstand tatsächlich daran. Denn die Welt wird, und diese Trends kann man auch schon erkennen, die Welt wird auf jeden Fall in die Richtung von Sonne, Wind, Erdwärme und so weiter gehen, also in die Richtung der erneuerbaren Energien. Weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren. Das kann man ganz einfach sehen, wenn man sich den Zubau an erneuerbare Energie anschaut, der ist sehr viel höher als der Zubau an konventioneller Energie. Ne? Es wird zum Beispiel immer gesagt, ja, die anderen bauen Atomkraft und sonst was und es gibt eine Renaissance der Atomkraft, das ist überhaupt nicht wahr. Ja? Das wird immer so behauptet, stimmt nicht. Wenn man sich anguckt, ja, wie viel Investition in saubere Technologie geht und wie viel Investition in konventionelle Energie geht, ne, das ist ein Bruchteil dessen, was in saubere geht. Das heißt, wenn man das nicht erkennt, wo die Reise hingeht, ja, werden wir in Deutschland extreme Schwierigkeiten haben. Deswegen sind wir gut beraten, tatsächlich diesen Weg der Energiewende auch weiterzugehen, weil das ist die Zukunft. Und wir sehen es ja ganz deutlich oder an der Automobilindustrie, ne? Ja, das habe ich schon vor Jahren gesehen, habe es immer wieder gesagt, dass ich Angst um die deutsche Automobilindustrie habe, weil sie sich nicht bewegt. Ja, es hieß immer, ja, Arbeitsplätze, und da hängen so viele Arbeitsplätze. Ja, stimmt ja auch, ja. Aber was ist denn, wenn sie ganz weggehen? Das
ist nur verschoben dann quasi jetzt.
Ja, genau, dann haben wir gar, ja, und da haben wir gar keine Arbeitsplätze mehr, ne? Wenn andere Länder jetzt sozusagen die Automobilländer werden, wie in China zum Beispiel. China ist es schon schwer geworden, einen Verbrenner zuzulassen. Ne? Und da ist eben der Boom der Elektromobilität schon fast ungebrochen, muss man sagen. Ne? Wo wollen wir denn unsere Verbrenner verkaufen? Ne? Also ich finde, irgendwann muss man auch mal sich klar machen, dass die alten Technologien uns nicht weiterbringen. Und wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen, müssen wir gucken, wo sind die Zukunftsentwicklungen, ja, und da müssen wir investieren. Und wir investieren immer rückwärts, habe ich so das Gefühl, das Alte irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja, genau, und das ist einfach falsch. Wer sich nicht verändert, ne, der wird abgehängt. Und wie sagt man so schön, Stillstand ist Rückschritt. Ne? Und ich glaube, in der Situation sind wir im Moment. Ein Wort noch zu Deutschland. Deutschland hat natürlich schon der Welt einen großen Dienst erwiesen, auch wenn der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen immer noch steigt. Aber wir haben mit der Energiewende angefangen. Ja, wir haben mit Sonne, Wind und so weiter angefangen. Und hätten wir es nicht gemacht, dann würden die erneuerbaren Energien nicht jetzt weltweit boomen. Ja, insofern kann ein kleines Land wie Deutschland mit einem relativ geringen CO2-Ausstoß, ja, trotzdem irgendwie ein Trendsetter sein und der Welt einen Dienst leisten. Und insgesamt haben wir immerhin schon unseren CO2-Ausstoß seit 1990 um ungefähr 40% gesenkt. Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die es nicht gemacht haben oder so wie China sogar noch erhöht haben. Und hätten alle Länder das gemacht, was Deutschland gemacht hätte, wären wir eigentlich auf einem guten Weg. Ne? Aber genau das ist nicht passiert. Ne?
Ich wollte gerade sagen, es ist schön, das mal so zu hören, weil es sind ja doch, das ist ja auch die Macht der Presse, die ja dann durchaus, wir hatten ja Christian Stöcker auch schon mal zu Gast, der dieses Buch geschrieben hat, Männer, die die Welt verbrennen, wo es um diesen starken Lobbyismus eben für Öl und Gas geht und dass es ja seit Jahrzehnten auch so vorangetrieben wird, dieses Narrativ. Und immer wieder werden diese positiven Neuigkeiten dadurch ja auch klein gemacht oder unterdrückt, ne?
Ja, systematisch. Ne? Natürlich auch von Lobbyorganisationen, von der Internationalen Energieagentur und so weiter. Und das ist schwer, gegen anzukommen. Es gibt natürlich auch andere Organisationen, aber die werden eben nicht so stark beachtet wie die typischen Akteure. Ne? Und da gibt es eben auch eine gewisse Trägheit, von der man nicht wegkommt. Und ja, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob das nicht doch am Ende daran liegt, dass die Medien am Ende nicht so ganz frei sind. Ne? Die müssen ja auch ihre Werbeeinnahmen haben, ihre Anzeigen und so weiter. Ich weiß es nicht, aber genau wie Sie sagen, ja, irgendwie wird nicht richtig kommuniziert, richtig in Anführungsstrichen. Ja, es wird immer so der Eindruck erweckt, ja, die Erneuerbaren, das kann nichts werden, ja, und wir müssen wieder in fossile und Kernkraft und so weiter. Ne? Aber wenn man das sich objektiv anguckt, dann ist es einfach nicht so. Ne?
Aber auch der Punkt, den du auch gerade gesagt hast, Nina, oder den Sie auch gesagt haben, wir haben eine Vorreiterrolle und immer dieses Negative und was das kleine Deutschland, ob die das jetzt machen oder nicht, ist ja global unwichtig, aber das sind vielleicht diese zwei Punkte. Das eine ist, wir zeigen, dass es trotzdem funktioniert und dass es ja ein globales Problem ist. Das ist das, was Sie auch gerade gesagt haben, dass jetzt nicht wir für unseren CO2-Ausstoß in Deutschland nur verantwortlich sind, weil das dann die Glocke ist, die über unserem Land hängt, sondern das ist direkt im globalen Klima. hängt das ja auch alles miteinander zusammen. Mir ist gerade nur eingefallen, ich war vor ein paar Wochen im Bergbaumuseum in Bochum. Und Bergbau natürlich, Kohle ist natürlich das Pendant oder das Vorzeigeschild für, ja, synonym für nicht erneuerbare Energien. Aber auch da ist einfach jetzt alles im Laufe der letzten Jahre ja auch sozusagen rübergeschiftet für erneuerbare Energien. Und da gab es nämlich ein Spiel, was ich gespielt habe in dem Museum. Da konnte man Häuser bauen oder Städte bauen. Und wenn man das gebaut hat, und dann musste man natürlich sehr viel und sehr hoch bauen, hat man auf der anderen Seite seinen CO2-Ausstoß gesehen, was das bedeutet. Und was jetzt bedeutet, ein Haus zu bauen und so weiter. Und ich habe ganz doll verkackt bei dem Spiel. Also versucht, ein paar Häuser zu bauen, und schon war ich über meinen Punkt drüber. Also das ist wahrscheinlich in der richtigen Wirtschaft auch gar nicht so leicht, sich daran zu halten. Aber auch dort, und das ist ja auch schon sehr, sehr lange, wird einfach den erneuerbaren Energien einfach auch die Plattform geboten und gezeigt, okay, wir müssen, das ist der einzige Weg, der einfach funktioniert. Weil das habe ich auch mal gehört, was ich ganz spannend fand. Die Erde interessiert das am Ende, die erholt sich wieder. Aber für uns Menschen ist das halt das Problem.
Genau.
Wir sind dann halt irgendwie.
Ja, das ist so. Und es wird einfach nicht begriffen. Ich weiß auch nicht genau, warum es so ist. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit Ohnmacht zu tun. Ne? Viele Menschen wollen gerne etwas tun, aber dann kommt immer wieder die Argumentation, was bringt das, wenn ich es tue, ja, und andere nicht. Und der hier, der fliegt dreimal im Jahr in Urlaub, ja, und ich bleibe hier im Harz oder ich weiß nicht was. Ne? Also da sind immer viele Dinge, die Leute abschrecken, etwas zu tun. Aber trotzdem, ich glaube, es lohnt sich und man soll auch die Hoffnung aufgeben, auch wenn wir immer noch Geisterfahrer sind, weil zumindest theoretisch wäre es ja so einfach. Ne? Also ich habe es ja beschrieben, es hat ja in erster Linie mit Energie zu tun, ja, und wir haben ja gar kein Energieproblem auf der Erde. Wir haben ja Energie im Überfluss, also Sonne, Wind, Erdwärme, wir können auch Gezeitenkraft nutzen und so weiter. Also was das Herz begehrt, und wir müssen nur einen Bruchteil dieser uns zur Verfügung stehenden Energie nutzen, um den Weltenergiebedarf zu decken. Ne? Wir haben auch die Technologie, wir wissen, wie es geht. Ja, natürlich ist alles verbesserungswürdig, aber im Prinzip könnte man, wenn man es will, ich sage nicht, dass man es machen soll, aber wenn man es will, könnte man auch aus Nordafrika, also aus der Wüste, Strom beziehen. Es gibt Leitungen, die haben Verluste von knapp 10% nur. Ja, das heißt also, wenn wir es nutzen wollten in Europa, ja, knapp 10% Verlust, ist alles entwickelt, ja, funktioniert auch, und mir soll keiner erzählen, dass wir nicht das Geld haben.
Ja.
Das ist ja der Hohn sozusagen gerade in der heutigen Zeit, wo wir Milliarden und Abermilliarden Euro ausgeben oder Dollar, um uns gegenseitig zu bekriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und das in die Zukunft zu investieren, wird auch irgendwie besser, ja. Vielleicht darf ich noch einen Punkt machen. Und zwar hätten wir schon viel früher merken müssen, dass die Versorgung über die fossilen Brennstoffe uns in die Sackgasse führt. Warum? 1973, ne, ich erinnere mich noch sehr gut, 1973 hatten wir die erste Ölkrise. Ne? Und da sind die Preise explodiert und dann gab es Fahrverbote.
Autofreien Sonntag, ne?
Ja, genau. Spätestens da hätten wir auch merken müssen, dass unsere Energieversorgung auf tödernden Füßen steht. Ne? Wir haben es aber nicht begriffen. Ne? Wir sind immer weiter in die Fossilen gegangen, ja, bis jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine kam. Da haben wir es wieder gemerkt, oh, das ist doch nicht so gut mit den fossilen Brennstoffen. Ne? Und deswegen, wir sollten endlich mal erkennen, dass tatsächlich die Versorgung über die fossilen Brennstoffe eine absolute Sackgasse ist, uns erpressbar macht, auch teuer ist. Ja, und deswegen sollten wir versuchen, alles zu unternehmen, wirklich von den fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden. Und Kernkraft wirklich ist keine Option, das will selbst die Industrie in Deutschland nicht.
Sie hatten es gerade schon mal genannt, dass Sie auch mit Neurowissenschaftlern arbeiten oder Wissenschaftlerinnen, um zu erklären, warum einfach nicht alle sofort verstehen, dass man beim Klima so ein bisschen aufpassen muss. Sie sind ja auch der Präsident der Akademie der Wissenschaft hier in Hamburg, haben Sie auch schon gesagt, und fördern halt genau dieses, nämlich diese interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Instituten, mit anderen Bereichen, Wissenschaftsbereichen. Welche Projekte oder Initiativen der Akademie sehen Sie als besonders wegweisend aktuell an?
Naja, auf unserem Flyer steht Wissenschaften verbinden. Und das hat zwei Aspekte. Zum einen die Wissenschaften untereinander zu verbinden, ja, also interdisziplinär zu arbeiten und auf der anderen Seite die Wissenschaft mit der Gesellschaft zu verbinden. Das ist nämlich genauso wichtig. Ne? Das heißt, Wissenschaftskommunikation ist, glaube ich, total wichtig, gerade in der heutigen Zeit, ne, wo ja gegen die Wissenschaft zum Teil auch geschossen wird, wo man versucht, unsere Glaubwürdigkeit zu untergraben und so weiter. Und ja, wir versuchen einfach, Zukunftsthemen aufzugreifen. Wir haben zum Beispiel sehr früh schon über Infektionen, über Pandemien und so weiter gesprochen, schon weit vor Corona. Ja? Wir arbeiten jetzt zum Beispiel im Bereich Wasserstoff, um zu sehen, wie kann man Wasserstoff jetzt mit Fokus auf Norddeutschland auch nutzen, was brauchen wir, was können wir, was müssten wir eventuell importieren und so weiter, ja, welche Strukturen haben wir. Also wir versuchen schon irgendwie die großen Probleme zu adressieren oder frühzeitig Probleme zu erkennen, die auf uns zukommen. Aber dann haben wir eben noch einen großen Bereich der Grundlagenforschung, ja, weil, wie sagt man im Englischen, there is no applied science without basic science oder basic research. Das heißt, also, es gibt keine angewandte Forschung ohne Grundlagenforschung. Ne? Das heißt, wir müssen natürlich auch immer weiter die Grundlagen erforschen. Und das tun wir eben auch.
Das war auch ein großer Bestandteil unseres Gesprächs mit Sabine Brock vom DESI, wo ja auch sehr viel Grundlagenforschung nach wie vor stattfindet, ist die essentielles, aber man eben jetzt auch zunehmend schaut, dass man auch eben Applied Science draus macht, also den Transfer in die Innovation schafft. Das ist einfach ein super spannendes Thema. Auch da können wir, glaube ich, ja noch ordentlich nachholen hier in Hamburg. Wir haben ja einiges zu bieten an tollen Instituten. Die Akademie der Wissenschaften feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum, aber auch das Max-Planck-Institut für Meteorologie wird sogar schon 50 Jahre alt. Haben diese beiden Institute, wo Sie sagen, gibt es da Meilensteine, die Sie gerne unseren ZuhörerInnen einmal schildern möchten? Und vor allen Dingen interessiert uns natürlich auch sehr, was so die Pläne für die Zukunft sind.
Ja, natürlich gibt's da Meilensteine. Also ich selber war ja lange am Max-Planck-Institut für Meteorologie tätig, 20 Jahre lang, ja. Habe meine Doktorarbeit mit dem Physik-Nobelpreisträger Klaus Hasselmann gemacht. Und ja, ich freue mich jetzt 50 Jahre. Demnächst gibt es dann auch Veranstaltungen dazu, feiern, auch einen Senatsempfang und so weiter. Tolle Sache, muss ich sagen. Und wir haben eben auch, klar, Vertreterinnen und Vertreter des Max-Planck-Instituts bei uns in der Akademie der Wissenschaft. Und zum Beispiel einer der ehemaligen Direktoren, Hartmut Krassel, ist bei uns Mitglied, ein weiterer ehemaliger Direktor, Guy Brasseur. Wie gesagt, ich bin ja auch so ein halber Max-Planker noch. Genau, dann gibt es schon die ganz starke Verbindung. Ne? Und klar, Klima ist natürlich eines der wichtigen Themen. Und ja, was soll ich sagen, der Durchbruch im Max-Planck-Institut oder einer der Meilensteine ist natürlich der Physik-Nobelpreis. Ne? Warum hat Klaus den bekommen? Weil er einer derjenigen war, die tatsächlich nachgewiesen haben, dass der Mensch für die Klimaerwärmung verantwortlich ist. Ne? Es wurde ja immer bestritten, ist es der Mensch, ist es nicht der Mensch. Und er hat tatsächlich die Methodik entwickelt, wie man das nachweisen kann. Das ist natürlich eine unglaubliche Leistung.
Absolut. Ja.
Jetzt hat sich ja Hamburg auch ambitionierte Klimaziele gesetzt. Sie haben gerade schon gesagt, dass wir seit 1990 in Deutschland generell 40% schon quasi eingespart haben. Jetzt hat Hamburg gesagt, dass sie bis 2030, glaube ich, 70% der CO2-Emissionen einsparen wollen und bis 2045 an Netto-Neutralität hinkommen wollen. Wie bewerten Sie die Fortschritte der Stadt? Was macht Hamburg schon gut oder wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
Also insgesamt machen wir vieles gut in Hamburg. Ja, also wenn ich morgens beim Frühstück sitze und ich wohne auch im vierten Stock, guck nach Süden auf die Elbe und sehe dann die Windräder und ich freue mich immer, wenn die Windräder sich drehen. Ne? Ja, man muss ich das ehrlich sagen. Ne? Ich glaube, wo Hamburg Nachholbedarf hat, ist im Verkehr. Ne? Also da kommen wir irgendwie nicht so richtig voran. Man muss sich mal irgendwann entscheiden, was wollen wir eigentlich? Ne? Wem wollen wir den Vorzug geben? Ne? Wollen wir alles versuchen reinzupressen in die Infrastruktur, die wir haben? Das geht nicht, das sehen wir doch schon. Ne? Nämlich ist alles voll. Die Fußwege sind voll, die Straßen sind voll, die Radwege sind voll, weil die Leute weichen aus und irgendwie ist kein Platz mehr. Ne? Und da muss man Prioritäten setzen. Ne? Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man zum Beispiel die Stadt, die Innenstadt autofrei macht.
Das hatten wir ja vor 2, 3 Jahren. War das nicht so, dass der ganze Innenstadtbereich war ja frei und das hat sich angefühlt, als wenn man irgendwie in Paris
natürlich,
oder so
eine natürlich.
Ja, ja. Es wird sich angefühlt wie Urlaub.
Ne? Ja, ja. Tischtennis gespielt auf den Straßen.
Ja, ja. Ich weiß nicht, da ist die Politik, glaube ich, ein bisschen hasenfüßig. Ne? Weil am Ende lieben die Leute das. Ne? Man muss es noch erstmal machen und das ist natürlich das Geschrei groß. Ne? Aber ich glaube, die Leute lieben das. Und wir haben einen so guten öffentlichen Nahverkehr, zumindest in die Stadt rein, ne, dass man nicht das Auto nehmen muss. Ne? Und dann kommen ja immer die Argumente, was auch ein Behinderter und so weiter. Für die kann man ja Ausnahmen machen. Das ist doch überhaupt kein Problem oder Lieferverkehr oder so. Das ist ja auch jetzt in den Fußgängerzonen. Ne? Ich meine, die werden ja auch beliefert, bloß das ist dann eben frühmorgens oder spätabends, dann kommen die da. Aber es ist so ein Gewinn an Lebensqualität. Ne? Und ich wünschte mir, dass wir das endlich mal umsetzen würden. Und dann auch jenseits der Innenstadt, ja, bei uns in Eppendorf passiert das schon so langsam, Verkehrsberuhigung, dass man Straßen vielleicht auch dicht macht und dann als Begegnungsstätten macht und so weiter. Das ist, glaube ich, der Weg. Und wenn ich so nach Paris blicke, zum Beispiel, die Bürgermeisterin da, die ist da schon ziemlich couragiert, ne? Und die versucht das echt durchzusetzen. Und ich finde, Paris hat sich gut entwickelt.
Mir gingen gerade so viele Sachen durch den Kopf, wie sie gerade sagt, ne, so Eppendorf. Ich denke jedes Mal, wir haben ja zweimal im Jahr diesen Baumbeschnitt in den Straßen, weil wir ja Gott sei Dank so viele schöne Bäume in den Straßen haben und dann ist mal die ganze Straße abgesperrt und da denke ich immer, wow, wie breit ist diese Straße eigentlich? Weil man ja sonst immer das Gefühl hat, oh, die Straßen sind einfach wahnsinnig eng, weil eben alles immer zugeparkt ist. Ich parke da auch, muss ich ganz offen gestehen, aber das hatte ich jetzt gerade so im Kopf, dieses Bild, was sie geschildert hatten, dass man dann doch sagt, oh, so schön könnte es eigentlich aussehen. Ne? Genau, da haben wir noch eine Menge Transformation vor uns, was die Autos angeht. Wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, welchen Einfluss kann die Klimaforschung auf den Klimawandel nehmen, auf die Wahrnehmung. Was sind denn die zentralen Herausforderungen, die Sie sehen in den kommenden Jahren? Ist das tatsächlich so dieses, was ja gerade geopolitisch so stark ist, dass dann ja, wenn man jetzt zum Beispiel Richtung USA schaut, dass da der Klimawandel ja doch dann wieder negiert wird und man so tut, als ob das alles so eine Einbildung ist? Wo sehen Sie die größten Herausforderungen? Was könnte man eben gemeinsam vielleicht auch mit der Gesellschaft tun, um die zu meistern?
Also es gibt zwei große Herausforderungen. Das eine sind diese politischen Geschichten, dass offensichtlich Demokratien auf dem Rückzug sind, dass immer mehr Autokraten an die Macht gespült werden. Und wir wissen einfach, dass Autokraten im Allgemeinen nichts für Umwelt übrig haben. Ne? Und das müssen wir versuchen zu stoppen. Und ich begreife es gar nicht, es ist ja auch bei uns, ja, dass die AfD immer mehr Zulauf bekommt, ja, obwohl sie ja rechtsradikal ist zum Teil, verfassungswidrig und trotzdem werden sie gewählt. Ne? Das bedrückt mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch jenseits des Klimas. Ne? Das ist einfach eine Entwicklung, die extrem gefährlich ist und die alles in Frage stellt, was wir letzten Endes uns in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben oder vielleicht sogar seit Beginn der Aufklärung. Ja? Ich meine, worauf sollen denn politische Entscheidungen basieren, wenn nicht auf Fakten? Ne? Und irgendwie scheint es keine Wahrheit mehr zu geben, es scheint mehrere Wahrheiten zu geben. Ne? Hat natürlich auch mit den Medien, sozialen Netzwerken und Internet und so weiter zu tun. Also das ist eine ganz große Herausforderung, aber dann natürlich auch innerhalb der Klimaforschung. Also ich würde ja nie behaupten, dass wir alles wissen. Ne? Also ich habe zwar einen Doktortitel, der ist auch echt, aber natürlich sind Wissenslücken da und diese Wissenslücken, die sind insbesondere auf der regionalen Skala. Ne? Also global ist alles relativ simpel. Ne? Hat schon jemand 1896, ein Nobelpreisträger, Svante Arrhenius, hat das eigentlich schon ausgerechnet, wie würde sich globale Temperatur verändern, wenn CO2 sich in der Luft verändert. Ne? Muss ich mir mal vorstellen, 1896. Ne? Aber wenn es dann so in Region geht, lokal und so weiter, was heißt es jetzt ganz genau für Hamburg? Ja, da wird es schwierig. Ne? Und da können wir natürlich so einen Quantencomputer noch gebrauchen, um ein bisschen besser zu werden. Ja, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen, das Ganze zu regionalisieren, ne? Weil am Ende Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger haben nichts von der globalen Temperatur, ne? Die wollen wissen, wie wird das hier, ja? Wie verändern sich die Niederschläge bei uns? Ja, wenn wir eher mehr Dürre haben, wenn wir eher starke Niederschläge haben, in dem Zusammenhang werden wir wahrscheinlich beides mehr bekommen. Ne? Im Moment erleben wir gerade eine Dürre, ja, aber es kann sein, dass im Sommer oder vielleicht im Herbst dann extreme Niederschläge haben. Ne? Das sind wir im Wechselspiel. Es wird alles extremer. Für Hamburg ist natürlich auch noch ganz wichtig der Meeresspiegelanstieg, ne? Der für viele keine Rolle spielt, aber für Hamburg natürlich extrem wichtig ist. Ne? Und beim Meeresspiegelanstieg hat man das Problem, dass er so unheimlich langsam erfolgt, sich dann beschleunigt und irgendwann nicht mehr einzufangen ist. Ne? Das ist dieses berühmte exponentielle Wachstum. Ne? Das kennen wir oder inzwischen, ne? Was exponentielles Wachstum ist. Ne? Und im Moment steigt der Meeresspiegel mit ein paar Millimetern pro Jahr. Ne? Also wenn man es weltweit betrachtet, hat sich in den letzten Jahrzehnten aber schon beschleunigt. Die Rate des Anstiegs hat sich schon verdoppelt und es wird immer weitergehen. Ne? Deswegen kann es sein, dass bis zum Ende des Jahres, des Jahrhunderts, wir vielleicht einen Anstieg von, weiß ich nicht, vielleicht einen Meter oder sowas haben. Aber jenseits wird das noch viel mehr werden. Ne? Und über solche Zeithorizonte zu planen, ist natürlich extrem schwierig.
Was Sie auch gerade gesagt haben, das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen, oder wenn das nicht so also anfassbar ist, diese Millimeter pro Jahr und dann dieses exponentielle Wachstum, das kann man sich im Kopf hier eigentlich gar nicht vorstellen. Ähnlich ist es mein Gefühl immer, wenn ich zum Beispiel an der Elbe einfach nur spazieren gehe und dann Ebbe und Flut sehe und dann denke, okay, hier sieht man, bis hier stand das Wasser mal, oder wenn es dann jedes Mal halt über den Fischmarkt drüber geht, kann man sich gar nicht vorstellen, wie hoch das Wasser dann allein dort ansteigt, und das dann global gesehen ist ja Wahnsinn. Bevor wir gleich zu unserer letzten Frage kommen, habe ich noch eine ganz schnelle Frage zwischendurch. Vielleicht kann man die beantworten, vielleicht kann man die aber auch nicht beantworten. Haben die so ein, zwei schnelle Klimatipps für unsere Zuhörerinnen, was man so gegen den Klimawandel tun kann?
Das hängt natürlich jetzt immer von der Person ab und wo man wohnt, also von einer persönlichen Lebenssituation. Ne? Ich kann dir nur sagen, was ich tue. Ne? Und ob das nun passt oder nicht, weiß ich nicht. Also ich benutze in der Stadt das Auto nicht. Ne? Ich habe natürlich ein Auto, steht meistens in der Garage und benutze es eigentlich nur, wenn ich nach Kiel muss. Weil da ist leider die Bahnverbindung so ein bisschen unzuverlässig, ja. Was schade ist, sonst hätte ich gar kein Auto, ne? Das ist das eine. Das andere, ich nehme gerne das Fahrrad, weil bringt Spaß, finde ich. Da ist man relativ pünktlich, kann man gut kalkulieren, ja.
Man weiß, wie lange man fährt und man parkt vor der
Ja,
Tür.
genau. Und ich meine, jeder Arzt und jede Ärztin würde ich auch sagen, das ist gut für den Körper. Ne? Warum soll man das nicht tun? Das heißt jetzt, wenn man die Umwelt schützen will, man tut ja was für sich, man schützt sich selbst. Ne? Und das Dritte ist einfach, dass ich keine Fernreisen mache, jedenfalls nicht für Urlaub. Ne? Also ich fahre jetzt auch nicht mehr auf Konferenzen weit weg oder Weltklimakonferenzen oder so. Da bin ich ohnehin nie hingefahren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht weiß, was da zigtausend Leute sollen und was ich dann da auch noch soll. Ne? Das Problem ist bekannt. Ne? Ich kann den Delegierten eigentlich nichts mehr erzählen. Ja, sie müssen es nur mal umsetzen. Und ja, ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Aber an dieser Stelle ist es auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es ja nicht nur ein Klimaproblem gibt, es gibt ja viele Umweltprobleme und die sollten wir auch im Blick behalten. Ne? Also zum Beispiel das Artensterben, ja, oder der Eintrag von Plastik in die Weltmeere und so weiter. Und da kann ja auch jeder Einzelne was tun. Ne? Wir haben vorhin im Vorgespräch über die elenden Laubbläser gesprochen, die auch Kleinsttiere kaputt machen und so weiter, auch eine Lärmbelästigung darstellen. Ne? Plastik, ich meine, ich bin ohne Plastiktüten groß geworden, ich bin ja alt genug, weiß noch, wie es damals gewesen ist, ich bin auch groß geworden. Ne? Also es gibt viele Dinge, die man so im alltäglichen Leben auch tun kann. Ne?
Wie versprochen, unsere letzte und dann auch für uns zumindest berühmte letzte Frage. Wie schaffen Sie es persönlich, Ihren Blick über den Tellerrand zu behalten?
Ja, aber das muss einfach sein, weil die großen Herausforderungen der Zeit können nicht mehr disziplinär gelöst werden. Ne? Das heißt also, nehmen wir mal Corona als Beispiel. Ne? Die Corona-Krise hätte man natürlich rein medizinisch lösen können. Ja, hätte alles dicht gemacht, koste es, was es wolle. Ja, und dann hätte man die Pandemie wahrscheinlich sehr schnell im Griff gehabt. Ne? Aber es geht natürlich nicht. Ne? Und gucken, was passiert in der Gesellschaft und so weiter. Ne? Und im Prinzip haben wir ja in unserem Gespräch heute genau das Gleiche gemacht, wenn es ums Klima geht. Ja? Wir haben viele Bereiche gestreift und es hilft einfach, Probleme zu lösen. Ne? Und deswegen muss man über den Tellerrand gucken.
Vielen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Einblicke mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.